Sie hören Bayern 2 Radio, es ist 9 Uhr.
Schulfunk.
Wussten Sie, dass die Berufsbezeichnung Admiral aus dem Arabischen kommt und die Ziffer ebenfalls? Es sind aber beileibe nicht nur Wörter, die aus dem arabischen Sprach- und Kulturraum bei uns bis heute weiterleben. Fritz Dumanski ist diesen Verbindungen nachgegangen. Hören Sie dazu jetzt eine Sendung. Nicht nur Zucker, Tasse und Kaffee, unser arabisches Erbe.
Samarkand, Damaskus, Medina, Bagdad.
Namen, die uns noch heute seltsam anrühren. Namen, die Träume von Ferne beschwören, von Reichtum und Pracht und märchenhafter Sinnenlust.
In jenen Jahren, zur Regierungszeit Harun al-Raschids, lebte in Bagdad ein reicher Kaufmann. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter.
Scheherazade erzählt. Und die Welt, die sie in 1001 Nacht entstehen lässt, mit ihren vielturigen Städten und goldenen Palästen und Flaschengeistern und Zauberlampen, hat unsere Vorstellung vom Orient geprägt. Halb Sehnsuchtsziel, halb Märchenwelt, weit weg in Raum und Zeit. In Wirklichkeit ist dieser Orient uns viel näher, als wir denken. So nahe etwa wie die Matratze, auf der wir schlafen, oder das Sofa, auf dem wir sitzen und einen Kaffee trinken. Nein, eine Tasse Kaffee mit etwas Zucker. Alles Wörter, die aus dem Arabischen stammen, wie hunderte andere. Vom Admiral bis zur Ziffer, vom Zimt bis zur Algebra. Die Araber haben nicht nur unseren Wortschatz, sie haben auch unseren Alltag und unsere Kultur geprägt. So vielfältig und nachhaltig, dass man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt, wenn man da einmal nachforscht. Versetzen wir uns also rund 14 Jahrhunderte zurück. In die Zeit, als Mohammed lebte, der Prophet.
In jenen Jahren,
Clio erzählt, die Muse der Geschichte.
In jenen Jahren erkannte der Prophet, es gibt nur einen Gott. Und der Koran ist sein Wort. Und in dem Namen Allahs, des Einzigen, verwarf der Prophet die vielen verschiedenen Götterkulte in Mekka, einte er die Angehörigen verschiedener Stämme in der islamischen Gemeinschaft, zuerst bei Medina, dann auf der ganzen arabischen Halbinsel. In jenen Jahren,
von 622 bis 715, schlug ein Wüstenvolk, von dem man bisher nie etwas gehört hatte, die Heere der Großmächte, Persien und Byzanz, unterwarf im Sturm riesige Gebiete von den Grenzen Chinas im Osten bis nach Spanien im Westen und änderte binnen weniger Jahrzehnte den Lauf der Weltgeschichte. In dem ungeheuren geografischen Raum, der jetzt von den Arabern beherrscht, von ihren Karawanen durchzogen, von ihren Schiffen durchsegelt wird, blüht der Handel auf. Plötzlich tauchen in den entlegensten Gebieten Seide aus China, Baumwolle aus Syrien, Gewürze aus Indien, Zucker aus Afrika auf. Und überall wird die arabische Form des internationalen Handels zum Vorbild. Zusammen mit den Rohstoffen oder Waren wandern dank arabischer Handelsverbindungen auch, wir würden heute sagen, Informationen über den halben Globus. Die Araber, das Volk aus der Wüste, erweisen sich als außerordentlich lernbegierig.
Suche Wissen von der Wiege bis zum Grabe,
fordert Mohammed.
Wer nach Wissen strebt, betet Gott an.
Eine erstaunliche Haltung, verglichen mit der der Christen, die zu dieser Zeit noch jedes weltliche Wissen als bloße Abweichung auf dem direkten Weg zu Gott betrachten. Die Araber nehmen auf, was sie in den unterworfenen Ländern und Kulturen an Wissen vorfinden. selbst wenn es aus längst vergangenen Zeiten stammt.
Ich entdeckte,
schreibt Mohammed Ben Ishak, arabischer Gesandter in Byzanz,
ich entdeckte eine riesige Bibliothek in einem großen alten Tempel, mit einer Tür, wie nie eine größere gesehen wurde, mit zwei eisernen Flügeln. Die Griechen in der älteren Zeit hatten ihn errichtet. Ich bat einmal den Beherrscher der Oströmer, er möchte mir den Tempel öffnen. Aber er verweigerte es, weil seine Pforten seit der Zeit, da die Oströmer Christen geworden waren, geschlossen gehalten wurden. Ich ließ aber nicht locker. Da endlich ließ er ihn öffnen. Und siehe, in diesem Bau aus mächtigen marmornen Steinen errichtet, befanden sich Inschriften an den Wänden und bemalte Figuren, wie ich Ähnliches reicher und schöner nie gesehen hatte. An alten Handschriften gab es dort viele Kamelladungen voll. Man sprach von 1000 Werken. Ein Teil war schon zerrissen, ein anderer durch den Wurm zerfressen.
Dem christlichen Kulturkreis geht das reiche Erbe der Antike langsam verloren. Die zumindest gleichrangigen Kulturen der Perser und Inder werden überhaupt nicht wahrgenommen. Gut, dass die Araber da interessierter sind. Sie tragen zusammen, was sie irgendwo, irgendwie aufspüren können. Wer alte Schriften sammelt, gewinnt bei ihnen Ansehen. Bibliotheken einzurichten wird zu einer fürstlichen Leidenschaft. Aus der ganzen bekannten Welt lassen die Reichen und Mächtigen Kamelladungen voller Bücher herbeischaffen. Und es wird übersetzt, verglichen, geforscht. Man übernimmt nicht einfach, man überprüft. Bei unseren Vorfahren im mittelalterlichen Europa wäre ein solches Vorgehen schlicht unerhört gewesen. Niemand käme in den christlichen, klösterlichen Schreibstuben auf den Gedanken, die Aussagen der Bibel und der Kirchenväter durch Experimente in Frage zu stellen. Entsprechend sind die Ergebnisse. Symbolisch aufgefasste Weltkarten hätten den Arabern auf ihren Handels- und Pilgerreisen wohl kaum genutzt. Genaue Orientierung war von jeher für die Beduinen in den Steppen und Wüsten der arabischen Halbinsel eine Frage des Überlebens gewesen. Arabische Astronomen, Geographen und Mechaniker entwickeln exakte Instrumente, die später von der christlichen Seefahrt übernommen werden. Man kann die Längen und Breitengrade geografischer Punkte seither mit erstaunlicher Genauigkeit berechnen. Überhaupt das Rechnen, eine Stärke der Araber. Im Abendland braucht man Jahrhunderte, um mit ihnen darin auch nur annähernd gleichzuziehen. Die Einführung arabischer Rechenmethoden stößt hier auf zähen Widerstand.
Ich sehe nicht ein, wozu wir andere Ziffern brauchen. Was fehlt denn den vorigen?
Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, Herr Bürgermeister.
Für mich reichen die römischen allemal.
Mit den arabischen kann man aber viel besser rechnen.
Und unsere Vorfahren? Selbst der heilige Kaiser Konstantin hat sein großes Reich mit den römischen Ziffern verwaltet. Ich, in unserer kleinen, schönen Stadt, brauche da nichts Besseres.
Ja, sehr genau.
Richtig. Aber die Null?
Ganz richtig. Die Null. Eine Zahl, die das Nichts bezeichnen soll. Und dann wieder erklärt man mir, ich verstehe ja nichts davon, Gott sei Dank. Dann sagt man mir, hat sie eine seltsame Macht. Verzehnfacht, verhundertfacht, vertausendfacht. Und was nicht alles. Wenn man mich fragt, ist das Zauberei und Heidenspuk?
Solcher Widerstand ist auf Dauer allerdings vergebens. Mit den römischen Ziffern lässt sich in der Tat schlecht rechnen. Höhere Zahlen ergeben endlose Zeichenfolgen. Bei den neuen, den arabischen Ziffern, die wir noch heute in ähnlicher Form benutzen, begnügt man sich mit 10 Zeichen. Ihr Wert bestimmt sich nach der Stelle, an der sie stehen. Eine 1 kann demnach 1 bedeuten, 10, 100 und so weiter. Das ist neu, jedenfalls im römisch-christlichen Kulturkreis. Erfunden haben das Stellenwertsystem und die Null die Inder. Die Araber aber benutzen dieses System virtuos und geben es weiter. Es ist nur gerecht, dass mancher Begriff aus der Mathematik an unsere arabischen Lehrmeister erinnert. Wörter wie Algebra, Algorithmus, ja sogar die Ziffer stammen aus dem Arabischen. Sifre ist arabisch und bedeutet Null. So verblüfft sind unsere Vorfahren offensichtlich über diese seltsame Zahl Null, dass sie deren arabischen Namen gleich als Gattungsbezeichnung für alle diese neumodischen Zeichen verwenden. Ein anderes Feld, auf dem die Araber den Abendländern ein paar Jahrhunderte voraus sind, ist die Medizin. Die Kreuzzüge und ihre Folgen bieten die beste Gelegenheit zum Vergleich.
Schnell, schnell, hier herein.
Wer ist der?
Ritter Hartmut, ein Bayer, speit Blut.
Ruhig nun.
Beginnen wir.
Im Namen der Patre et Filii et Spiritus Sancti.
Er ist kaum bei sich. Macht schnell, er verblutet.
Lasst uns allein, mein lieber Sohn. Verstehst du mich? Du kannst nun bekennen, was du etwa Böses getan hast in deinem Leben.
Krankheit rührt von der Sünde her, so jedenfalls die kirchliche Lehre. Erst wenn der Kranke die Beichte abgelegt hat, darf er ärztlich behandelt werden, bei der Strafe der Exkommunikation, des Ausschlusses aus der Kirche. Tatsächlich wäre es oft besser, es bliebe bei der Beichte und die christlichen Ärzte ließen die Finger von dem Patienten. Im arabischen Kulturraum ist die Heilkunst, anders als in christlichen Ländern, hoch angesehen. Das Krankenhauswesen beispielhaft. Es entsteht eine Fachliteratur, von der abendländische Autoren noch Jahrhunderte zehren, ohne dass sie freilich die arabische Herkunft ihrer Kenntnisse immer offenlegen. So verdankt zum Beispiel der Spanier Miguel Serveto, der angebliche Entdecker des kleinen Blutkreislaufs zwischen Herz und Lunge, seine Kenntnisse einem Syrer, der 300 Jahre vor ihm gelebt hat. Ibn an-Nafis, geboren 1210.
Nun haltet auf eure Hände, dass Gott dies große Sterben wende. Nun hebet auf eure Arme.
1348. Die Pest, der schwarze Tod, zieht über Europa hin und rottet fast ein Drittel der Bevölkerung aus.
Abstechen, Brunnenvergifter, Feuer mit der Brunnen,
die Schuldigen hat man rasch ausgemacht, die Juden. Als angebliche Brunnenvergifter werden sie zu Tausenden ermordet. Die Araber sehen genauer hin. Der andalusische Arzt Ibn al-Khitab fasst seine Beobachtungen so zusammen.
Die Tatsache der Infektion bestätigt sich dem Forscher dadurch, wie derjenige, der mit den von der Krankheit Betroffenen in Kontakt gerät, ebenfalls krank wird, wohingegen der, der keine Berührung mit ihnen hat, davon frei bleibt. Wie ferner die Übertragung der Krankheit in einem Haus durch ein Kleid oder ein Gefäß zustande kommt, sodass selbst ein Ohrring jemand den Tod bringen kann, der ihn sich anhängt und dann das ganze Haus ins Verderben zieht.
Am Ende des 14. Jahrhunderts verbreitet sich diese Erkenntnis von Spanien aus über die südfranzösische Universität Montpellier auch im übrigen Europa. Man reagiert entsprechend vorsichtig. Eine zweite Welle der Seuche verläuft deshalb schon glimpflicher. Spanien und Südfrankreich erweisen sich überhaupt als eine Brücke zur arabischen Kultur. In einem nicht abreißenden Strom ziehen im Mittelalter Hunderttausende von Pilgern durch Südfrankreich nach Santiago de Compostela, dem Grab, wie man glaubt, des Apostels Jakobus in Spanien. Es ist dies zugleich eine Demonstration gegen den Islam im Süden Spaniens. Allerdings ist dessen Ausstrahlung so intensiv, dass mancher Pilger nicht nur christlich aufgerüstet nach Hause zurückkehrt, sondern arabische Instrumente mitbringt, arabische Begriffe, arabische Souvenirs. Längst sind christliche und muslimische Fürstenhäuser in Spanien miteinander verschwägert und verwandt. Zudem bringen Sklavinnen, die als Kriegsbeute ins nördliche Europa verschleppt werden, jede für sich ein wenig an Anmut, höherer Lebensart und arabischer Kultur in die christliche Umwelt. Und plötzlich werden zuerst an südfranzösischen, dann auch an weiteren europäischen Höfen ganz andere Töne laut als die christlicher Choräle.
Erbötig fast zu jeder Mann sei er, der lieben will. Und dann, dass er galant sei, wo er kann.
Nicht nur Mandoline, Laute und Gitarre verdanken wir den Arabern. Auch, dass Verse bei uns heute nicht in antiken Metren oder germanischen Stabreimen gedichtet, sondern im Endreim zusammengefügt sind, ist zum größten Teil arabisches Erbe. Nicht übernommen haben wir bekanntlich den Harem. Immerhin hat aber die Pracht des orientalischen Hoflebens die europäische Fantasie nachhaltig beschäftigt und selbst Mozart inspiriert. Was immer wir von den Arabern übernommen haben, und unsere Liste ist keineswegs vollständig, wir haben die Ursprünge vergessen. Jahrhundertelang kämpfte das christliche Abendland gegen Araber und Türken um seinen Bestand. Vielleicht liegt es daran, dass diese Wurzel unserer Kultur so lange unbeachtet blieb und der Orient uns so fern und exotisch erscheint. Bis heute. Mozart hin oder her.
Das war nicht nur Zucker, Tasse und Kaffee, unser arabisches Erbe. Manuskript Fritz Dumanski, Regie Axel Wostri.
Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Es wird 7.52 Uhr, 8 Minuten vor 8. Ich freue mich sehr darüber, dass es nun eine deutschsprachige Zeitung gibt, die hier in Deutschland über die Türkei und besonders über die türkische Gemeinde in Deutschland berichtet. So Johannes Rau, der Bundespräsident, in einer Art Grußwort zum ersten Erscheinen der Zeitung Dünya Deutschland, bundesweit die erste türkische Zeitung, die auf Deutsch erscheint. Im Studio ist jetzt Georg Dankwartz, Redakteur von Dünya Deutschland. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Dankwartz, für wen ist diese Zeitung?
Diese Zeitung ist zum ersten Mal für die Türken hier in Deutschland, die sich etwas vernachlässigt fühlen, vielleicht durch die Zeitungen, die aus der Türkei hierher kommen.
Dünya ist ein Begriff, der zumindest in der türkischen Medienlandschaft bekannt ist. Es gibt eine Verbindung zu einem Wirtschaftsblatt in der Türkei?
Ja, die Dünya erscheint auf Türkisch als Tageszeitung in Istanbul, als die führende Wirtschaftszeitung in Istanbul, in der Türkei. Hier in Deutschland erscheint sie als Wochenausgabe und mit leicht verändertem Inhalt.
Und die Auflage? Mit welcher Auflage gehen Sie hier an den Start?
Die Auflage liegt bei 15.000 für das türkische Mantelblatt, also für das, was drumherum liegt, und soll aber für die deutsche Beilage auf ungefähr bei 40.000 liegen, weil sie auch zusätzlich verteilt wird in Fluggesellschaften.
Das heißt also, wer diese Zeitung am Kiosk sucht, der wird seine Mühe haben, weil sie eine Art Beilage ist. Dünya Deutschland ist Teil von Dünya Europa, die auf Türkisch ist.
Ja, genau.
Mhm. Das ist ja vor allen Dingen in der Türkei ein großes Thema, der Konflikt zwischen einer Islambasis in der Bevölkerung und einer doch sehr pro-westlich ausgerichteten Staatsführung, Militärführung. Wie spiegelt sich das in dem Blatt für die türkische Gemeinschaft hier in Deutschland wider?
Also ich würde erstmal sagen, dass der Islam in keiner Weise islamistisch ist in der Türkei. Das ist ein ganz normaler Islam und also der überwiegende Teil, bei weitem der überwiegende Teil der türkischen Bevölkerung distanziert sich ganz energisch von diesen Vorkommnissen. Und das trifft auch zu für die türkische Bevölkerung hier in Deutschland. Und
Eine Zeitung auf Deutsch, liegt das auch daran, dass es inzwischen türkischstämmige Bundesbürger gibt, die das Türkische gar nicht mehr beherrschen?
Ja, stimmt, das ist natürlich der Grundgedanke. Also es ist auch nach Medienuntersuchungen schon so, dass nur noch ein geringer Teil der Türken in Deutschland nur rein türkische Medien bevorzugen. Also nur noch 17% lesen ausschließlich türkische Medien und sehr viele lesen deutsche Zeitungen. Und es ist so, dass viele gar kein Türkisch mehr können, in dem Sinne, wie es ihre Eltern noch konnten.
Ja. Noch kurze Dankwort, was kostet das Blatt?
Das wird mit der türkischen Ausgabe drumherum und Beilagen 4 Mark kosten.
Vielen Dank. Das war Georg Dankwartz, Redakteur der Zeitung Dünya Deutschland, die heute zum ersten Mal erscheint. Sie hören den Deutschlandfunk und es ist 7.58 Uhr, 2 Minuten vor 8.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßt Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Auf die Sekunde, 7.50 Uhr, 10 Minuten vor 8. Viele Gewinner und nur ein klarer Verlierer. Die SPD ist klarer Sieger der Berlin-Wahlen, die CDU dagegen mit einer historischen Wahlniederlage. Von ihren Verlusten profitierten die kleinen Parteien, wobei die PDS mit über 20% ein wichtiger Machtfaktor in der Hauptstadt bleibt. Jubel und lange Gesichter, die Wahlnacht in Berlin, Dieter Nürnberger.
Die PDS konnte noch einmal zulegen und hat im Ostteil der Stadt fast die Hälfte der Stimmen bekommen.
Die Tagesschau als Quelle der Freude, der Begeisterung. Tausende sind zur PDS in das Festzelt gekommen. Jahrmarktstimmung bei Bier und Buletten, bei Sekt und Bratwurst. Die PDS als Volkspartei für den Ostteil der Stadt trifft dies ohne Einschränkung zu. Fast jeder Zweite stimmte hier für die Partei des demokratischen Sozialismus. Das Zelt vor dem Roten Rathaus ist brechend voll und der rote Klinkerbau darf an diesem Abend auch politisch interpretiert werden. Es treffen sich alt und jung zur Siegesfeier, den Blick nach vorn und manchmal eben auch zurück.
Weil wir nicht dulden, dass unsere Vergangenheit so mies gemacht wird vom Westen. Wir bestehen auf unserer Vergangenheit, dass wir anständige Leute waren. Im Kalten Krieg gab es zwei Parteien. Da hat der Osten vieles recht mies gemacht. Aber der Westen hat genauso viele Fehler gemacht und den Kalten Krieg betrieben. Das wird alles und dann durchgeschoben. Und damit sind wir nicht einverstanden.
Doch längst ist diese Partei nicht nur das Auffangbecken für eine irgendwie geartete Identität Ost. Dadurch allein ließen sich rund 48% in den östlichen Stadtteilen nicht erklären. Viele junge Menschen sind da und die outen sich auch als ehemalige Wähler der Grünen.
Meine persönliche Meinung ist die, dass einfach der Standpunkt zu der ganzen Terrorgeschichte, dass die PDS die einzigen waren, die in ihrem Wahlprogramm haben, dass sie endlich gegen den Wehrdienst sind, so, ne? Und das auch konsequent durchgezogen haben, gesagt haben, nee, wir mit uns nicht. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass der Deutsche nirgendwo mehr hingehen sollte mit der Knarre in der Hand, sondern vielleicht mit einem Haufen Geld als Tourist, aber mehr nicht.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, sagt Petra Schönbacher. Gleich vorweg die Inhaltsangabe für diese Sendung. Österreichische Wissenschaftler haben einen Anti-Milzbrand-Spray entwickelt, der die Anthrax-Sporen binnen Sekunden abtötet. Wir wollen uns anschauen, wie dieser Spray genau funktioniert und wie und wann er zum Einsatz kommen könnte. Die Zeit drängt. Aus den USA werden ja praktisch täglich neue Fälle von Milzbrandinfektionen gemeldet. Ja, und in dieser Situation angesichts dieser Bedrohung durch Anthrax-Sporen könnte österreichischen Wissenschaftlern eine Sensation gelungen sein.
Wissenschaftler am Wiener AKH haben nämlich ein Desinfektionsmittel gegen Anthrax-Bakterien gefunden. Zurzeit wird getestet, ob dieses Desinfektionsmittel auch zur unmittelbaren Behandlung von Menschen, die mit Anthrax in Berührung gekommen sind, verwendet werden kann. Edith Bachkönig und Franz Simbürger mit den Einzelheiten.
Noch heute soll geklärt werden, ob das Anti-Anthrax-Spray tatsächlich für den Einsatz zur Flächendesinfektion verwendet werden kann. Es hüllen sich zwar alle Beteiligten in Schweigen, welches Mittel und welcher Wirkstoff in dem auf Anthrax getesteten Mittel enthalten sind. Auch die Herstellerfirma wird noch geheim gehalten. Offenbar handelt es sich aber bei dem Spray um ein bereits seit längerem bekanntes und auch angewendetes Desinfektionsmittel in Spitälern. Auf seine Wirksamkeit gegen Anthrax getestet wurde das Mittel am Grazer Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie. Primar Athanasios Bogiatsis beschreibt den Testablauf.
Wir haben einen Fall rekonstruiert, wie ein Brief mit Sporenbakterien eingesendet wird. Haben wir den Brief unter Sicherheitsbestimmungen unter Lamina Flow geöffnet, aus dem Brief dann eine Kultur angelegt und anschließend mit dem Spray den Brief gesprüht. Somit wurde das Szenario abgeschlossen und dann, wenn der aus dem Brief gesprüht worden ist, haben wir dann das untersucht, ob noch lebende Sporen waren. Die Tests haben es bewiesen, dass keine lebenden Sporen mehr gewesen sind. Diese Sporen wurden auch 48 Stunden später noch einmal kontrolliert. Und es waren wirklich abgetötet.
Derzeit ist das Mittel nur für Desinfektionszwecke gedacht, sagt Bogiatsis.
Es ist ein reines Desinfektionsmittel, wo wir praktisch für die Fläche, für die Hände, für Außendesinfektion und für die Entsorgung und Desinfektion den sogenannten Briefeinsendungen. Es ist eine Substanz, die die Kapsel der Bakterien spaltet und dann praktisch das Bakterium, also diese Sporen, zerlegt. Sie sind nicht mehr vermehrungsfähig.
Jedenfalls noch nicht zugelassen ist das Mittel zum Einsatz für die direkte Behandlung von Menschen. Dazu müssen mehrere Tests positiv abgeschlossen werden. Es muss die Ungiftigkeit nachgewiesen werden. Die Mediziner sagen, das sei bereits erwiesen. Es muss die Wirksamkeit erwiesen sein. Auch davon sind die Mediziner bereits überzeugt. Und es muss die Hautverträglichkeit des Mittels gewährleistet sein. Diese Tests laufen laut Auskunft aus dem Gesundheitsstaatssekretariat zurzeit. Normalerweise dauert ein solches Zulassungsverfahren insgesamt Wochen oder gar Monate. Gesundheitsstaatssekretär Reinhard Warneck hat aber ein beschleunigtes Verfahren zugesagt. Warneck hat mittlerweile in einer Aussendung aber auch davor gewarnt, schon vor Abschluss aller Tests überhöhte Erwartungen in das Mittel zu setzen.
Ein beschleunigtes Zulassungsverfahren gibt es also. Gesundheitsstaatssekretär Warneck warnt aber vor zu hohen Erwartungen. Dennoch besondere Bedeutung hat der neu entdeckte Anthrax-Spray für das Bundesheer bzw. für die ABC-Abwehrschule des Bundesheeres. So könnten etwa umfangreiche Evakuierungen vermieden werden. Wenn die Freigabe für dieses Desinfektionsmittel kommt, werde es das Bundesheer auch sofort einsetzen, sagt Heeressanitätschef Divisionär Robert Schlögl.
Es ist gestern ein neues Desinfektionsmittel vorgestellt worden, das auch gegen Anthrax helfen soll. Es sind derzeit Prüfungen im Gange und sobald es vom Gesundheitsministerium freigegeben wird, wird es auch das Bundesheer, wenn es die entsprechende Qualität hat, einsetzen.
Wie würde dieser Einsatz beim Bundesheer aussehen?
Insbesondere zur Desinfektion von möglichen bakteriell infizierten Funden, Fundstücke, Briefe und dergleichen könnten vor Ort und auch die nähere Umgebung dort desinfiziert werden.
Könnten da auch Menschen desinfiziert werden?
Vorerst gibt es keine Prüfung für Anwendung an Menschen. Wenn derartige klinische Untersuchungen und Tests abgeschlossen sind, könnte man es möglicherweise, wenn es dafür geeignet ist, auch dafür verwenden.
Würde das die Arbeit des Bundesheeres erleichtern?
Es werden auch jetzt schon Desinfektionsmittel eingesetzt. Nur so, wie es vorgestellt wurde, scheint es besonders rasch zu wirken und besonders sicher zu wirken. Aber wie gesagt, ich muss da auf die Prüfung durch das Gesundheitsministerium verweisen.
Sagt Heeressanitätschef Divisionär Robert Schlögl. Mit ihm hat Robert Schausberger gesprochen.